Ja, der Herr ist wirklich zu loben. Ich habe ein paar Worte zum Tisch und im Johannesevangelium, da sehen wir am Ende, wie der Herr die Jünger darauf vorbereitet, dass er weggeht. Aber er lässt sie nicht alleine, er spricht ja, dass er wiederkommt. Wenn aber, Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich aus reden, sondern was er hört, wird er reden. Und das Zukünftige wird er euch verkündigen. Lobe den Herrn. So wunderbar, wenn der Geist gekommen ist, der verkündigt uns alles, was er hört. Und auch wenn das noch nicht da ist bei uns, dann wird es aber. Er ist doch der, der dem ruft, was nicht ist, dass es sei. Lobe den Herrn. Und dann Kapitel 17, Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir. Amen. Ja, der Vater bewahrt uns. Ja, in seinem Namen, damit wir eins sind. Das ist doch wunderbar. Und dann, Vers 26, nochmal. Und ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen. Lob den Herrn. Der Herr will uns immer mehr von sich bekannt machen. Ja, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ja, diese Liebe steht in der Verbindung mit der Einheit und mit dieser Liebe, die er ist und die er auch erwiesen hat bis ans Ende. Ja, diese Liebe und er mit dieser Liebe ist in uns und wir sind in ihm, lobt den Herrn. Und eine Stelle jetzt, weil kurz bevor der Herr ans Kreuz gegangen ist, um alles zu vollbringen, hat er ja den Tisch eingesetzt, dass wir seiner gedenken sollen. Und er war schon am Kreuz. Und da sieht man noch einmal die Liebe des Herrn. Das hat sehr zu mir gesprochen. Das ist Kapitel 19, Vers 26 und 27. Das sind bei dem Kreuz verschiedene Schwestern. Als nun Jesus seine Mutter sah, und den Jünger bei ihr stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Das ist doch so eine Liebe. Der Herr ist nicht mit dem Selbst beschäftigt, sondern er denkt an seine Mutter. Und er erweist seine Liebe auch darin. Also so eine feine Menschlichkeit. Er ist Gottes Sohn und er ist Menschensohn. Lobe den Herrn. Und in Kapitel 20, ja, das wissen wir, da kommt er ja zu den Jüngern und sagt, Friede sei mit euch. Und wie mich der Vater gesandt hat, so sende auch ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er in sie hinein. Und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. So im Heiligen Geist ist all dieses wunderbare Leben des Herrn. Und auch wenn wir von diesem Brot essen, das ist wirklich eine Speise. Also wie dieses Brot in uns hineinkommt und in unser Sein aufgenommen wird, so wird auch das Leben des Herrn, das in uns hineinkommt, so ein Leben in uns sein, das ihn lebt und zum Ausdruck bringt. So mit dieser Freude und diesem Bewusstsein und voller Dankbarkeit können wir von diesem Brot nehmen, den Herrn danken und auch vom Wein trinken. Wer ihn isst und trinkt, der wird auch leben um seinetwillen. Amen.
Wenn wir gleich noch ein bisschen Gemeinschaft haben über Römer 8, Vielleicht können wir vorher mal das Lied dazu singen. Das ist Lied 317. Gottes Kinder sind wir, doch das reicht noch nicht. Gott der Vater sehnt sich nach Söhnen. Gott der Vater sehnt sich nach Söhnen.
Zu Wort. Lass uns gemeinsam lesen. Römer 8. Zuerst mal 14 bis 17. Denn alle, die durch Gottes Geist gereinigt werden, die sind Gottes Söhne. Denn ihr habt nicht einen Geist des Sklaverei empfangen, wie wir zu euch, sondern ihr habt der Sohnschaft empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er hat Kinder dazu auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden.
Dann noch Vers 29.
Denn welcher es zuvor gesehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich gestaltet werden.
Wir haben letzten Sonntag ja einiges gehört aus dem ersten Johannesbrief, wo immer wieder davon die Rede ist, dass wir Gottes Kinder sind. Und dieser Apostel Johannes hat in seinem Alter immer wieder geschrieben, Kindlein, ihr seid ja Gottes Kinder. Und einmal muss er innehalten und sagt dann, ja, wir sind es auch. Überleg einmal, du bist ein Kind Gottes. Als wir gläubig wurden, wurden wir ein Kind Gottes. Und unser Glaube hat das Ziel, dass wir genauso herrlich werden wie der erstgeborene Sohn Gottes. Wie kann das geschehen? Ich male mal nicht jetzt die drei Kreise an die Tafel, aber ich zeige euch diese beiden Traktate. Der Sinn des menschlichen Lebens, das Ziel, kennst du den menschlichen Geist? Und wenn ihr einen Christen trifft, wenn ihr ein Kind Gottes trifft, gebt ihm das in Liebe. Weil Gott hat viele Kinder. Alle wahren Gläubigen sind Kinder Gottes. Aber wie viele Söhne hat Gott? Das ist die Frage. Hier heißt es in Römer 8, alle, die durch Gottes Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen. Den Geist, den jeder Gläubige empfangen hat, als er gläubig wurde, ist ein Geist der Sohnschaft. Es reicht nicht nur, wiedergeboren zu sein in unserem Geist, sondern es muss etwas in uns wachsen. Ein Kind muss doch immer wachsen zur Sohnschaft, zu einem Ausdruck, zu einer Reife kommen. Und das haben wir gelesen in Vers 29, Römer 8. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleichgestaltet werden sollten dem Ebenbild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, vielen gleichgestalteten Brüdern. Da muss man wirklich mal innehalten und darüber nachdenken, was für Menschen haben sich hier versammelt. Da kann man doch nicht so schnell drüber weggehen, gell? Kennst du den Herrn? Kennst du Gott, deinen Vater? Wenn dich jemand fragt, du kannst doch voller Freude antworten. Ich kenne ihn. Der Geist seines Sohnes ist in meinem Geist. Und er ruft, aber Vater. Es ist kein stummer Geist, kein toter Geist. Diesen Geist kannst du von allen anderen Geistern unterscheiden. Er ruft, aber Vater, voller Liebe, voller Verlangen. Es gibt einen Vers dazu in Galater 4, Vers 6.
Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes ausgesandt, in unsere Herzen hinein, der schreit, aber Vater, Amen. Aber Vater, Amen.
Jetzt lese einmal Römer 8, Vers 15. Diese beiden Verse muss man mal genau lesen.
Denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater.
Das können wir alle bezeugen. In welchem, wer ruft? Wir rufen. Wer ruft in Galater 4, Vers 6? Der Geist ruft in uns. Der Geist und unser Geist sind ein Geist geworden. Wenn der Geist ruft, ruft dein Geist mit. Wenn dein Geist ruft, ruft der Geist mit. Der Heilige Geist mit. Es ist ein Ruf geworden. Jeder hat doch diese Erfahrung, dass in uns eine Stimme ist, die ruft. Ganz spontan. Manchmal rufen wir bewusst, dann ruft der Geist mit. Wenn du leise rufst, ruft der Geist leise mit. Aber Vater. Wenn du laut rufst, aber Vater, dann ruft der Geist, aber Vater. Es ist ein Rufen. Das ist doch ein starker Ausdruck des Lebens in uns. Wir kennen unseren Geist. Wir kennen das Leben, wie es sich regt in uns. Und dann heißt es in Vers 16, Römer 8, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist. Er ruft nicht nur zusammen, er bezeugt auch mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind und bleiben in alle Ewigkeit. Wir sind Gottes Kinder. Das Zeugnis kann niemand nehmen. Das Zeugnis des Geistes mit unserem Geist. Egal wie es uns geht, egal in welcher Situation, egal in welchem Zeitalter Gottes Kinder leben, sie haben dieses Zeugnis in sich, Gottes Kind zu sein. Die meisten Kinder Gottes, würde ich mal sagen, sie sind zufrieden damit, ein Kind Gottes zu sein. Und die Hauptbetonung in ihrem Christenleben ist eigentlich, Gott hat mich gerechtfertigt durch meinen Glauben. Ich glaube an Jesus Christus. Ich bin versöhnt mit Gott. Das ist wunderbar. Aber der Herr ist nicht nur gestorben für uns Menschen, um uns zu erlösen. Er ist auferstanden, um unser Leben zu sein, um zum Geist zu werden, der in uns hineinkommen kann, sich in uns regen kann, sich in uns bewegen kann, empfunden werden kann, in uns sprechen kann, uns Lebenszustrom sein kann. Das ist der auferstandene Herr, als der lebengebende, sich in uns hinein austeilende Geist mit dem Ziel, den ganzen Reichtum dieses Lebens, den ganzen Christus in uns hineinzubringen, in uns wachsen zu lassen, dass seine Gestalt sichtbar wird. Deswegen müssen wir wachsen zu Söhnen Gottes, wie der Bruder gelesen hat. Zu einem erwachsenen Mann, zum vollen Wuchs. Viele Kinder Gottes leben gar nicht wie Kinder Gottes. Oftmals wie vorher. Ohne eine Veränderung. Aber wenn das Leben wächst, wenn Kinder zu Söhnen werden, ändert sich ihr Ausdruck. Wenn jemand sagt, ich bin ein Sohn Gottes, heißt das, Gott wächst in mir. Das Leben wächst in mir. Eine neue Gestalt wächst in mir. Eine neue Natur wird offenbar. Eine neue Lebensweise zeigt sich. Das ist doch wunderbar. Ein Vers dazu. Johannes 7. Kannst du bitte lesen? Johannes 7. Vers 37 bis 39.
Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieses sagte er aber von dem Geist, welchen die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Amen.
Amen. Und als der Herr ans Kreuz ging, kurz vorher sagte er, ich muss weggehen. Es ist gut für euch. aber ich komme wieder und werde immer bei euch sein. Und dann kommt er wieder als der Geist und möchte diese Menschen jetzt verherrlichen. Der Glaube hat ein Ziel, dass Jesus Christus in uns Menschen, in uns Gläubigen verherrlicht wird. Es gibt ja so viele Stellen in der Bibel. Nur man muss sich das mal immer wieder bewusst machen. Wir haben den Geist bekommen, sind versiegelt worden. Wir haben ein Unterpfand des Geistes bekommen. Wir haben ein Angeld bekommen. Wir werden die ganze Fülle von Christus bekommen. Nicht nur ein Unterpfand, nicht nur ein Angeld. Der ganze Christus will uns füllen bis hin zur Fülle Gottes mit sich selber. Das ist doch herrlich, dieses Ziel. Müssen wir immer vor Augen haben. Es gibt eine Erlösung, die angefangen hat, als wir gläubig wurden. Und es gibt eine Vollendung, eine Reife im Glauben. Ein Ziel des Glaubens, die Errettung unserer Seele. Und schließlich die Verklärung unseres Leibes. Dann werden wir ganz dem Herrn gleich sein. Völlig verherrlicht. Aber es geht jetzt weiter im Römerbrief. Es heißt dann weiter in Römer 8. Wenn aber Kinder, so auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Also gar kein Unterschied mehr in der Erbschaft. Miterben Christi, Gottes Erben. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, da gibt es wohl eine Bedingung oder eine Voraussetzung, wenn wir wirklich mit ihm leiden. Wenn wir den Leiden, die uns verordnet sind, nicht ständig aus dem Weg gehen wollen. Sie annehmen, ihm mitleiden, das heißt, er ist immer dabei. Warum steht das hier? Damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Es gibt einen Weg in die Verherrlichung, den der Herr uns bereitet hat. Und jetzt geht es weiter in Römer 8, Vers 18 bis Vers 22.
Denn ich bin überzeugt, Amen, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Vergleich stehen zu der kommenden Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll und wird. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet sehr auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung wurde ja der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus ihrem Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Auf die Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Sklaverei der Vergänglichkeit zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, Amen, wir wissen, dass die ganze Schöpfung insgesamt seufzt und in Geburtswehen liegt. Bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns und warten sehr auf die Sohnschaft. Wir warten sehr auf die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes.
Amen. Ja, wir erwarten sehr auf die Sohnschaft. Aber nicht nur wir sehnen uns danach. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, sie befreit wird von der Vergänglichkeit, von der Nichtigkeit, von der Hoffnungslosigkeit. Und was tut sie noch? Sie seufzt. Und wer seufzt noch? Seufzen auch über die Vergänglichkeit, unsere Schwachheit, unsere Nöte, viele Nichtigkeit. Sehnen uns auch nach der Freiheit, nach der völligen Freiheit, der Herrlichkeit. Aber wir haben einen Weg. Wir haben schon einen Geist der Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, haben wir gelesen. Da ist Freiheit. Der Geist ist schon am Ziel, unser Geist. Unsere Seele seufzt. Sie braucht noch Zustrom. Unser Geist seufzt. Wir seufzen. Und was macht der Herr? Er seufzt mit uns. Er sagt nicht, stell dich nicht so an. Hast doch die Vision. Sei mal stark. Er passt sich immer an. Er kennt uns Menschen. Dafür ist er Mensch geworden, um mitfühlen zu können. In jeder Schwachheit, in jeder Situation. Im Leiden wie im Freuen, in der Freude. Aber immer möchte er sich austeilen, Zustrom geben, ein offenes Herz finden, das nach ihm verlangt, das er füllen kann. Das ist doch wunderbar. Während wir auf die volle Sohnschaft warten, seufzen wir. Und der Geist seufzt und wir werden Christus gewinnen. Ermutigt, aufgerichtet, gestärkt. Lobe den Herrn. Aber denkt auch daran, die ganze Schöpfung seufzt, aber sie hat keinen Weg. Sie kann nur warten auf uns. Wenn die Schöpfung sieht, eine Gemeinde wie in Korinth, die einige Jahre gläubig waren, aber nicht gewachsen sind, immer Kinder geblieben sind. Vielleicht denken sie dann, wie lange müssen wir noch seufzen? Wann endlich fangen sie an zu wachsen? Dass eine Reife zu erwarten ist. Wir sollen nicht nur Kinder sein, wir sollen wachsen. Hat eine Bedeutung für die ganze Schöpfung. Dass Christus in uns verherrlicht wird, aber die ganze Schöpfung frei wird von der Vergänglichkeit, von der Nichtigkeit, von dem Seufzen. Der Herr kann nicht kommen, wenn keine Söhne gereift sind. Wenn das Wort sie nicht erfüllt hat. Wenn seine Herrlichkeit nicht offenbar werden kann durch die Söhne Gottes. Wenn die Söhne Gottes offenbar werden, dann die Herrlichkeit Gottes in der ganzen Schöpfung offenbar. Ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt. Ist hier in wenigen Worten beschrieben. Wenn wir aber auf das hoffen, Vers 24, denn wir sind auf Hoffnung gerettet. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man das auf das hoffen, was man sieht? Das heißt, es geschieht innerlich zunächst, bis es offenbar wird. Und dann geschieht Römer 8, Vers 23, wir erwarten sehr auf die Sohnschaft, man kann auch sagen, die Reife der Söhne Gottes, die Erlösung unseres Leibes wird das Ergebnis sein. Wenn Christus in uns gewachsen ist, sein Ausdruck, wie die Umwandlung in sein Bild erfahren, zur Reife gekommen sind, dann wird der Leib in sein Bild verklärt. Das ist die volle Errettung, das volle Evangelium. Und was vorhin schon öfters erwähnt wurde, der Herr sagt hier in Johannes 17, da sagt der Herr, auch kurz vor seinem Tod, Vers 10, alles, was mein ist, das ist dein, sagt er zum Vater. Alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinen Namen, den du mir gegeben hast. Und er möchte uns gemeinsam in eins vollenden. Das ist der Gipfel der Herrlichkeit. Nicht nur persönlich, individuell, sondern gemeinsam in eins, durch sein Leben. Dass er selber ist, Christus unser Leben, Christus in uns. Was sollen wir jetzt machen mit so einer Vision, so einem Ziel in unserem Leben, in dem wir oftmals seufzen? Ich habe noch einen Vers dazu. Und zwar ist das in Römer 10. Was sagt die Schrift in Römer 10, Vers 8?
Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus, dass er der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Munde bekennt man zur Errettung. Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschande werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn es ist derselbe Herr, über alle reich für alle, die ihn anrufen. Es ist derselbe Herr über alle, reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Amen. Früher habe ich gedacht, das ist eine Praxis für Kinder. Kinder rufen ihre Eltern. Wenn wir diese Verse lesen in Römer 8 und in Galater 4, dort steht, dass die Söhne rufen. Das ist der Geist der Sohnschaft, der in unserem Geist ruft. Natürlich rufen auch Kinder. Aber hier, das ist Kapitel 10 im Römerbrief, ist nicht mal die anfängliche Errettung. Da geht es weiter mit dem Wachstum des Lebens, mit der Versorgung, durch das lebendige Wort, durch den Namen des Herrn, des Auferstandenen, der der Geist ist, der sofort reagiert, wenn wir rufen. Es heißt hier, das Wort ist dir nah. Das ist das Rema. Das Wort des Glaubens, das wir predigen, das ist das Rema. Das ist das Wort, das der Herr uns gibt, zu uns spricht. Das ist dieses Wort, aber lebendig in uns, das irgendwie aufsteigt und ja, sich bewegt in uns, das eine Wirkung hat, nicht nur in uns, sondern in denen, die es hören. Weil es kein toter Buchstabe ist. Ein lebendiges Wort und ein lebendiger Name, eine lebendige Person. Wenn der Herr so viel getan hat, bis ans Kreuz, die ganze Fleischwerdung war schon so ein Erniedrigen, so ein Entsagen der Herrlichkeit, dass er gekommen ist, um eine Erlösung zu vollbringen, dann zum Geist geworden ist, um in uns hinein lebend zu sein. Wie sollte er nicht reagieren, wenn wir voller Liebe rufen, oh Herr Jesus oder aber Vater? Das ist ein Wunsch, hineinzukommen in das Herz, in mein Denken, es zu erneuern, Raum zu gewinnen, seine Gedanken in mein Herz zu füllen, seinen Willen. Oh, Herr Jesus Christus, wir dürfen nie aufhören, diese Beziehung zu pflegen, diese Gemeinschaft mit dem Herrn zu pflegen. Im Wort, dem Herzen glauben, das Wort lesen mit einem gläubigen Herzen, eine Hinwendung zum Herrn, in Gemeinschaft mit ihm, den wir anrufen. Oh Herr, wir loben dich. Das Ziel ist so klar. Und hier heißt es noch, Vers 26, lese ich nochmal, Römer 8. In gleicher Weise hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Also in diesem ganzen Abschnitt, die Schöpfung seufzt, wir seufzen, der Geist seufzt. Also der Herr versteht uns. Der Herr ist immer dabei. Ermutigt, stärkt, verlässt uns nicht. Im Alter seufzt sich mehr als in meinen Jugendjahren. Allein durch äußere Schwachheit. Aber Nöte der Seele gibt es in Jugendjahren genauso. Prüfungen, Dinge, die man lernen soll und nicht versteht. Wie geht's weiter? Der Herr ist immer dabei. Und er macht sich bemerkbar. Also ich kann Beispiele sagen aus meinem Leben und die alle, wie sich was verändert hat. Gedanken, die ich früher hatte, heute wäre es beschämend. Dinge, die ich gesehen habe, gehört habe, im Kollegenkreis früher oder in der Schule, heute geht nicht mehr. Es ist eine Reaktion innerlich. Braucht mir keiner sagen. Aber manchmal kommt auch ein Wort hoch. Fliehe diese Dinge. Jage nach der Gerechtigkeit. Habe Gemeinschaft mit denen, die den Namen des Herrn anrufen, mit reinem Herzen. Meide unreine Dinge. Wenn du einkaufen gehst, du siehst so viele Dinge. So viel Werbung. So viele günstige Gelegenheiten. Kürzlich wollte mir jemand was verkaufen und wollte nicht locker lassen. Immer noch ein besseres Angebot. Aber ich habe eine erstaunliche Erfahrung gemacht. Ich hatte große Ruhe und Frieden in meinem Herzen. Gar nicht einfangen lassen. Aber ich kenne auch die Erfahrung, wo ich so viel Zeit verschwendet habe und nachher so tot war, so müde war, so lustlos war und innerlich gesäuft habe. Oh Herr, der Geist regt sich in uns, gibt uns immer Empfindungen. Und es ist auch wunderbar, wie es heißt, alle, die durch Gottes Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das heißt, die Empfindung in dir, wenn du auf sie achtest, es ist ein Beweis, du bist ein Sohn Gottes. Es wächst etwas in dir. Allein das zu realisieren, ist doch schon eine Freude. Oh, Herr Jesus Christus. Ja, der aber die Herzen erforscht, Vers 27, der weiß, was das Sinnen des Geistes ist. Denn er tritt für uns wie die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Und wir wissen, das ist noch wichtig. Wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt, denen, die Gott lieben, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und man kann auch daraus lesen, alle Dinge sind zum Guten bereitet. Sie wirken zusammen, aber Gott bereitet uns auch die Dinge. Du machst andere Erfahrungen in deinem Tageslauf als ich. Gott bereitet die Dinge zu, durch die er uns führt. Er möchte uns zu Erben machen, mit Erben Christi, wenn wir wirklich mit ihm leiden. Seine Führung erkennen und annehmen. Und ihm folgen. Wie Petrus sagte, was sagte Petrus? Er folgt seinen Fußstapfen nach. Wohin? In die Herrlichkeit. Das ist das Endziel. Und das ist eine Erfahrung unserer inneren Umwandlung. Tag für Tag. Mit dem herrlichen Ziel, dass auch unser Leib eines Tages ihm gleich sein wird. Und es muss, Geschwister, es muss nicht lange dauern. Wachstum hat immer eine Wachstumsperiode. Das zeigt auch die Natur. Das ist bei jedem Leben so. Du kannst vielleicht unendlich studieren. Ja, du kannst nicht unendlich wachsen. Wachstum kommt zu einer Reife. Schau die Natur an. Aber du wirst kein Gerstenfeld ernten, das nicht reif ist. Aber wenn es reif ist, ist die Zeit der Ernte da. Wenn die Söhne gereift sind, ist eine Zeit da. Eine ganz besondere Zeit, auf die wir alle hoffen. Und die ganze Schöpfung, dass dann die reifen Söhne offenbar werden. Das volle Maß des vollen Wuchses bis hin zur ganzen Fülle. Epheser 4, Vers. Du hast es gelesen. Lob den Herrn. Das sind ein paar Gedanken zu Römer 8. Aber es sind tiefe Gedanken, gell? Weite Gedanken. Und doch besäufen in unserem täglichen Leben so wunderbar, wie der Herr ist und wie er uns führt. Immer ermutigend. Mir hat mal jemand gesagt, vor vielen Jahren, Römer 8 ist eines der wichtigsten Kapitel in der Schrift. Es ist zumindest ein Kapitel, ich mache keine Bewertung von Gottes Wort. Die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Aber es ist ein Kapitel, was sehr viel zeigt. Und das ganze Universum mit einschließt. Und so nah bei uns ist in unserem kleinen menschlichen Leben heute. Aber so eine Perspektive zeigt. So ein herrliches Ziel. Und das kann und soll unseren Glauben stärken. Niemals zurückzuweichen, sondern immer das Ziel vor Augen und diesen wunderbaren Christus nachjagen und ihn reichlich erfahren. Wer ihn anruft bis zum Schluss, wird immer mehr Reichtum empfangen, immer reicher werden an ihm. Lobe den Herrn.
Ich fange keinen Tag ohne das Gebet an. Herr Jesus, dieser Tag gehört dir. Leite mich nach deinem ewigen Vorsatz. Und zwischendurch merke ich immer wieder, wie der Herr mich leitet. In kleinen Dingen. Ach, danke, Herr Jesus, da hast du mich wieder geleitet. In kleinen Dingen weiß er es schon. Er weiß alles. Oh, Herr Jesus, ich danke ihm so sehr. Wir sind Gottes Söhne und werden vom Geist Gottes geleitet.
Ja, lob den Herrn. Und wir haben auch eine Hoffnung. Wir haben vorher das Lied ja auch gesungen. Hoffnung der Herrlichkeit. Christus kommt bald. Und hier ist ja auch von der Hoffnung geschrieben. Wir sind auf Hoffnung gerettet. Ja, der Herr hat uns gerettet. Er hat uns, als wir ihm uns geöffnet haben, hat er unseren Geist lebendig gemacht. Und immer wieder, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir zu ihm rufen, dann rettet der Herr uns mehr. Wir haben Hoffnung für unser Denken, unser Gefühl, unser Willen, dass der Herr uns immer mehr rettet, dass er uns auch verändert. Und was mir auch gefällt, im Römerbrief, es ist ja eigentlich primär ein Wort über den Geist. Es kommt sehr oft der Geist vor. Aber er erwähnt auch unseren Leib. Schon in Römer 8, Vers 11 hat er gesagt, er wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in uns wohnt. Ja, wann wird der Herr unsere sterblichen Leiber lebendig machen? Ist es heute oder ist es in der Zukunft? Ja, auch schon heute, würde ich auch sagen. Er wirkt schon auch bis in unseren Leib. Der Leib wird wahrscheinlich am wenigsten verändert werden und er, an anderer Stelle steht ja auch, er zerfällt. Aber doch haben wir durch den Geist, werden wir belebt und kann sogar unser Leib dem Herrn nützlich sein. Wir haben Hoffnung. Haben Hoffnung heute und haben Hoffnung für die Zukunft. Und auch die Sohnschaft. Der Herr hat den Geist des Sohnes ausgesandt in unsere Herzen hinein und er schreit, Aber Vater. Das heißt, es ist eine Hoffnung für heute und eine Hoffnung bis zum Ziel. Und ja, was wir hier ja auch sehen, er spricht sogar von der Schöpfung, ja, die seufzt auch. Ja, es gibt Menschen, viele Menschen, die haben für die Schöpfung Pläne, wie man sie retten könnte. Aber wir sehen, dass es nicht so richtig klappt. Es könnte vielleicht klappen, aber der Mensch steht dem im Wege. Ja, der Fall steht dem im Wege. Aber unsere Hoffnung für die Schöpfung ist, dass der Herr bald kommt. Unsere Hoffnung ist, dass er die Söhne zur Reife bringt und dann auch kommen kann. Lob den Herrn.
Erst als ich ihn anruf, habe ich seinen Geist gespürt. Plötzlich sehe ich, was er ist für mich. Jetzt, Herr Jesus, will ich nur noch dich. Herr
Jesus. Lied 414. früher sehr viel geplant vor der Gemeinde, als ich auch schon gläubig war, die Wochenenden, die Ferien, die Tage, und mir Sorgen gemacht um vorwärts und rückwärts. Und ich habe jetzt immer mehr gelernt, nicht zu planen. Ich habe zwar Ideen, aber ich bespreche es mit dem Herrn, ob das am Tag ist, praktische Dinge, geistliche Dinge. Und ich möchte dem Herrn einfach loben und danken, wie wunderbar er führt. Nicht, dass ich es immer gehorche oder immer ganz klar bin, aber es sind unendlich viele wunderbare Führungen in ganz kleinen Dingen. Ich staune so oft über die Gedanken. Er erinnert mich, mach doch das oder schreib das, telefonier das und den Handgriff. Und große Dinge, wie er Menschen zusammenführt, die Wochenende, wenn ich Geschwister einlade oder eingeladen werde, es ist immer wie ein Wunder, wie es auf einmal sich gestaltet, voller Überraschungen. Und man muss sich keine Sorgen machen, man weiß einfach, der Herr, wenn ich höre und frage, entwickelt sich das und es wird dann immer ein Segen. Und es ist einfach einzigartig. Lob dem Herrn.
Der Vers 19, den finde ich so besonders, möchte ihn einfach nochmal hervorheben. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet sehr auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Ja, das ist etwas Großes, dass die Schöpfung herbeisehnt, das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Das muss auch uns irgendwo etwas Bedeutsames sein, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Wir sind jetzt Kinder Gottes, wir sind Söhne Gottes, gell? Aber es ist noch nicht offenbar geworden. Es ist sicherlich, ist es immer wieder zu bemerken und zu sehen, aber wirklich in völliger Weise wird es offenbar, wenn der Herr wiederkommt. Und das braucht unser Wachstum, unser zur Reife kommen, gell? Und Herr Jesus, und auch unsere Sicht, dass wir eben solche Söhne Gottes sind, dass uns das noch viel mehr bewusst wird. Herr Jesus, ich meine, es gibt da noch eine Parallelstelle auch. In 2. Thessalonicher 1, Vers 10, da heißt es, wenn Jesus kommen wird, um an jenem Tag verherrlicht zu werden, in seinen Heiligen und bewundert in allen, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Ja, lobt den Herrn. Herr, wir danken dir, dass wir jetzt schon Kinder Gottes sind, zu Söhnen Gottes heranreifen. Herr, und schenk uns allen noch mehr das Bewusstsein dafür. Amen.
Mich berührt es sehr, dass wir einen Geist der Sohnschaft empfangen haben. Wir haben diesen selben Geist empfangen, den der Herr auch hatte. Den Geist von ihm. Er ist durch so viel Leiden hindurchgegangen. Und diesen Geist haben wir in uns. Und mit diesem Geist können wir auch wachsen. Wir sind gerade in der Hausversammlung beim Gebet, wo der Herr sagt, betet also. Und mich hat das Gebet berührt, dass der Herr im Garten Gethsemane gesprochen hat. Und da lese ich 3, 4 Verse vor in Matthäus 26. Vers 38 sagt er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt. Er war kurz davor, dass er gefangen wird. Und er betet, meine Seele ist sehr betrübt. Und er betet das erste Mal zum Vater. Dann kommt er zu den Jüngern und sie waren schlafend. Dann sagt er zu ihnen, wacht, in Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, die Seele ist sehr betrübt, aber der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Unser Leib ist schwach. Manchmal sind wir müde, auch in der Versammlung. Aber unser Geist ist willig. Wirklich wahr. Egal in welcher Situation sind, der Geist ist immer willig. Er ist immer willig. Er lässt nicht nach. Auch in so einer Situation sagt der Herr, obwohl ich in meiner Seele betrübt bin bis zum Tod, aber der Geist ist willig. So konnte er dreimal sogar beten zum Vater. Und dann ist er diesen Weg gegangen. Er war wirklich ein Sohn, der vom Vater geleitet wurde. Das ist unfassbar, es ist gewaltig. Und was mich noch heute Morgen berührt hat, das Wachstum. Das Wachstum kannst du nicht machen. In 1. Korinther 3 sagt der Paulus, das Wachstum kommt von Gott. Wir können nicht unser Wachstum beschleunigen, aber wir können Hilfe leisten, indem wir uns, wie Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Wir brauchen zum Wachstum viel, viel Nahrung, Speise. Lob den Herrn und dann können wir auch wachsen. Amen.